würde ich wie immer sagen, Clara.
Christian.
Ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus. Wir haben jetzt so lange darüber gesprochen, wie man es richtig ausspricht, dass ich es bestimmt falsch machen werde. Es geht schon los. Was weißt du über Baku?
Naja, ich weiß zumindest, wie man es ausspricht. Aber ansonsten habe ich mich ja hier schon mal mit mir und meinen Geografiekenntnissen blamiert. Da ging es aber um die USA. Ja. Insofern würde ich mich jetzt hier nicht so weit aus dem Fenster lehnen.
Das
erinnert mich irgendwie an Borkum oder so.
Aber
ich weiß leider nichts darüber. Tut mir leid.
Okay, ich weiß tatsächlich auch alles, was ich weiß, inzwischen nur von Wikipedia. Es liegt in Niedersachsen, eine kleine Gemeinde im Landkreis Vechta mit rund 6.500 Einwohnern, gelegen im Herzen des Oldenburger Münsterlandes. Und was ich beim Blick auf die Wikipedia-Seite ganz spannend fand, das ist eine fast vollständige CDU-Gemeinde. Bei der Gemeinde war 2021 76,4% der Stimmen bekommen. Und das waren sogar schon 5% weniger als 2016. Und was ich dann in Kombination damit spannend fand, uns wurde die Gemeinde vorgestellt als Vorreiter der Energiewende oder auch als Energiegemeinde. Und jetzt wollen wir wissen, warum das so ist und was die Gemeinde von den Dingen hält, die bei CDU und CSU so auf Bundesebene passieren.
Ja, wenn man auf Bundesebene nachfragt, da gibt es eine ganz aktuelle Forsa-Umfrage im Auftrag von Stern und RTL, sagen jedenfalls 75%, dass Katharina Reiche eine Fehlbesetzung sei als Wirtschafts- und Energieministerin. Und besonders beunruhigend auch 66% der CDU-CSU an. Auch 66% der CDU-CSU-Anhänger sind mit ihrer Arbeit unzufrieden.
Ganz genau. Kein besonders gutes Ergebnis. Schauen wir mal, was unser Gast über ihre Wirtschafts- und Energiepläne denkt. Das ist nämlich der Bürgermeister von Baku und der ist natürlich auch CDU-Mitglied. Hallo und herzlich willkommen im Klimalabor, Tobias Averbeck. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns nehmen.
Ja, hallo und herzlich willkommen von meiner Seite. Ich freue mich sehr, dass ich heute bei Ihnen sein darf und ein bisschen was über Baku erzählen darf. Und vielleicht auch das ein oder andere zu unseren Aktivitäten und der Großwetterlage in Deutschland.
Wir sind gespannt, auch von mir herzlich willkommen. Und bevor es losgeht, wie immer der Hinweis, ihr habt Fragen und Anregungen, dann schreibt Christian und mir eine E-Mail an klimalabor@ntv.de. Und falls ihr uns unterstützen möchtet, bewertet das Klimalabor sehr gerne bei Apple Podcasts oder Spotify.
Ganz genau, Dankeschön. Herr Averbeck, ich mache nächste Woche Urlaub in Brandenburg an einem wunderschönen See. Nennen Sie mir doch mal ein Argument, warum ich den streichen sollte und stattdessen lieber nach Baku kommen sollte.
Weil Sie hier in eine Gemeinde fahren, die stromautark ist. Das heißt, Sie haben das gute Gewissen, all Ihre Verbräuche, die Sie im Urlaub leisten, stromorientiert zumindest aus erneuerbaren Quellen zu bekommen und eben vollständig hier vor Ort produziert sind, sodass man da zumindest das gute Gewissen in Richtung CO2-Fußabdruck haben kann, anstelle des brandenburgischen Seenkabinetts, hätte ich jetzt fast gesagt.
Das ist aber nicht das komplette Angebot für Touristen, oder?
Nein, natürlich nicht. Tatsächlich ist dieses Angebot gerade erweitert worden. Also es gibt den sogenannten Energiespaziergang, den wir hier zeigen, um den Menschen das nahezubringen, was wir hier tun. Allerdings haben wir auch Badeseen. Das ist schon so, dass wir die wasserreichste Gemeinde im Landkreis Vechta sind und verfügen auch über andere schöne Dinge. Vor allen Dingen sehr flaches Land, sehr gut per Fahrrad zu erkunden. Und der Claim unseres Vermarktungsgebietes Oldenburger Münsterland, Verbund Oldenburger Münsterland, heißt nicht umsonst, viel Grün, viel drauf. Das können Sie sehr, sehr gerne sich dann eben mit dem Fahrrad erkunden.
Was sieht man denn bei dem Energiespaziergang?
Also wir zeigen vor allen Dingen unsere Gebäude, die wir stromtechnisch zusammengeschlossen haben. Wir haben die Besonderheit gehabt, dass wir fünf Gebäude Einzelanschlüsse aufgegeben haben. Wir haben sie also abgemeldet und haben sie zu einem großen zusammengeführt. Das hat eine ganz kuriose Historie oder eine Grundlage. Am Ende haben wir jetzt auf diesen fünf Gebäuden drei PV-Anlagen, einen Speicher und versorgen uns zu großen Teilen selbst. Und die Überschussenergie verarbeiten wir nicht einfach so ins Netz und kümmern sich dann Netzbetreiber und ähnliche drum, sondern wir versuchen, sie zu einem moderaten Preis über eine Ladesäule, die wir selber betreiben, in Elektroautos zu verladen. Und das System geht seit 2 Jahren immer besser auf.
Und die Menschen bei Ihnen haben alle schon auch die passenden Elektroautos dafür?
Also tatsächlich stellen sogar die eigenen Mitarbeiter gerade ihren Fuhrpark um und haben gemerkt, dass sie selber nicht mal eine PV-Anlage brauchen oder eine Wallbox, weil wir hier an der einen oder anderen Stelle tatsächlich Tarife anbieten können, die alle interessieren. Denn wenn am Ende eine Null auf der Anzeigetafel steht, dann ist das Laden hier bei uns kostenlos. Und das ist durchaus auch schon mal passiert in diesem Jahr gleich zweimal, nämlich zu den Zeitpunkten, wo der Börsenstrom im extrem Negativen war, dann ist der Bürgermeister zur Schwimmhalle gefahren und hat die PV-Anlagen ausgestellt und hat den Ladestrompreis auf Null gesetzt, denn Energieverbrauchen hat uns Geld gebracht und daran sollen dann auch diejenigen profitieren, die hier die Ladesäule bedienen können, beziehungsweise dann den Strom benötigen können.
Und die streiten sich dann alle um die eine Ladesäule?
Also tatsächlich gab es eine leichte Diskussion um den Stecker, um die beiden Stecker, die wir dann haben. Gott sei Dank nicht von Einheimischen. Wir sind Autobahnkommune. Es gibt nur 3 Kilometer zum nächsten Autobahnanschlussknoten. Und da kommen dann durchaus auch schon mal Durchreisende hier in den Ort rein und streiten sich dann um den Stecker oder um die beiden Stecker.
Immer diese Zugereisten.
Das heißt, wann wird die nächste Ladesäule gebaut?
Ja, wirtschaftlicher ist natürlich dieser eine, überhaupt keine Frage. Wir haben in diesem Jahr über diesen einen Ladepunkt oder diese beiden Stecker bereits mehr Kilowattstunden verladen seit dem Pfingstwochenende, als das im kompletten letzten Jahr der Fall war. Man könnte jetzt sagen, eigentlich wäre es ideal, da noch eine zweite daneben zu stellen, aber unser Stromanschluss, der gibt das nicht her. Und wenn wir Leistung haben wollen, dann würde sich diese Leistung entsprechend runterregeln. Und dann macht es wieder keinen Spaß für all diejenigen, die eben hier zur Durchreise eben schnell den Tankstopp machen wollen. Also von daher wird es wohl bei der einen bleiben.
Weil man dann langsamer nur aufladen kann.
Ja. Genau, wird es bei der einen bleiben, aber es ist natürlich schön zu wissen, dass sie gut funktioniert.
Aber das kann ja keine langfristige Perspektive sein, oder? Wenn jetzt wirklich mehr Menschen sich für ein Elektroauto bei Ihnen in der Gemeinde entscheiden, dann bräuchten Sie langfristig auch mehr Ladesäulen, oder?
Ja, natürlich. Also das ist jetzt quasi das System, was ich gerade geschildert habe, ist eine ideale Ergänzung in diesem System. Wir sind aber, wie ich gerade ja schon sagte, Autobahnkommune. Wir planen auch an der Autobahn über unsere Energiegenossenschaft oder dann eben Wirtschaftspartner weiteren Ladesäulen ausbauen, nicht nur im Pkw-Bereich, sondern auch im Lkw-Bereich. Wir haben hier einige Spediteure, die durchaus bekannt sind im ganzen Land und die eben da auch in die Planung gehen wollen. Da haben wir dann allerdings eher andere Probleme, dass wir zwar genug Strom haben, aber die Kabel nicht ausreichen. Das wäre dann das andere Thema, was wir vielleicht noch diskutieren müssten.
Wie sind denn die Gespräche mit den Verteilnetzbetreibern? Weil das ist ja ein Thema, das uns, glaube ich, in jeder Folge zu diesem Thema begleitet. Dass wir haben 850 Stück, das sind viel zu viele, das ist viel zu kleinteilig, zu wenige Mitarbeiter. Das nötige Fachwissen ist häufig nicht vorhanden, auch die finanziellen Ressourcen, daran fehlt es. Man kann jetzt nur die Vermutung anstellen, das sieht bei Ihnen nicht so ganz anders aus.
Nein, das ist, denke ich, überall gleich. Wir haben vielleicht als Kommune einen etwas besseren Zugang zum Netzbetreiber, als das der private Dritte hat, obwohl das gar nicht so sein soll und auch so sein darf. Aber natürlich sind auch wir mittelbar und unmittelbar teilweise am Netzbetreiber beteiligt als Kommune. Das ist ja in Deutschland durchaus häufiger der Fall. Wir haben unsere Systeme eigentlich im sehr guten Dialog. Natürlich hat es auch mal gewisse Reibungen gegeben, dann muss man da mal drüber reden, manchmal ein bisschen intensiver, aber last but not least hat das alles geklappt, was wir hier aufgebaut haben. Das, was jetzt weitergeht, ist tatsächlich die Komponente, wie setze ich die Energie möglichst gewinnbringend, nicht nur für Bürgerinnen und Bürger ein, sondern auch für Wirtschaft. Und da klemmt es deutlich stärker, gar nicht so sehr nach unserer Information beim Verteilnetzbetreiber, sondern vor allen Dingen beim Übertragungsnetzbetreiber. Das heißt also die höhere Ebene, die Leistung schlicht und ergreifend nicht bereitstellen kann in unserem Raum. Da geht es jetzt nicht nur um Barkum, geht es auch nicht nur um den Landkreis Vechta. Da geht es schon fast um den gesamten Nordwesten, weil eben der Netzausbau dermaßen hinterherhinkt. Und es ist gar nicht so sehr der Verteilnetzausbau, also die Last Mile, sondern eher der Regionalnetzausbau, da geht es auch nicht so sehr um Tenet und 50 Hertz, sondern tatsächlich unser Netzbetreiber für die Hochspannung, für die 110 kV-Ebene ist die Avacon. Und das hinkt im Extrem hinterher und so kann unser Verteilnetzbetreiber für die Wirtschaft, egal in welcher Form, ob es Ladesäulen sind oder eben auch eigene Lasten für Wirtschaftsbetriebe, aktuell nicht das zur Verfügung stellen, was begehrt wird.
Und was wird dort als Ursache für die Verzögerung genannt?
Ja, das Thema Bürokratie kennen wir alle. Und das ist eines der Hauptursachen für diese Verzögerung. Denn das plakativste Beispiel, was ich nennen kann, ist die zusätzliche Leiterseil-Thematik an einem 110 kV-Mast. Also ich habe eine Bestandsleitung, die hier seit 60 Jahren verbaut ist, mit einem 110 kV-System. Und man kann tadellos und völlig unproblematisch ein doppeltes Leiterseilpaar an die Bestandsmasten bringen. Das heißt, der Normalsterbliche
und dann doppelt so viel
gar nicht Strom wahr,
transportieren.
Dass da quasi die doppelte Menge jetzt produziert oder transportiert werden kann. Aber die deutsche Bürokratie sagt, wenn auch nur ein Seil zusätzlich auf diesen Masten geführt wird, dann brauchen wir ein neues Planfeststellungsverfahren, um dieses eine Leiterseil da drauf ziehen zu können. Obwohl es wirklich nur ein Kabel ist.
Sind das diese Seile, die man manchmal so sieht, die dann zwischen den Stromkabeln senkrecht quasi so stehen?
Ganz genau, die Sie an den Trägermasten einfach so locker durchgeschwungen sehen. Mhm. Die sind alle an einem separaten Planfeststellungsverfahren gekoppelt. Das heißt, bringe ich ein zusätzliches Leiterseilpaar auf, ist ein neues Planfeststellungsverfahren erforderlich. Und das dauert schon alleine in Deutschland 3 bis 4 Jahre, weil dafür wieder sämtliche Gutachten erforderlich sind, die das Umweltrecht benötigt und so weiter und so fort. Und bevor überhaupt die erste Leitung auch geplant werden kann, sind schon die ersten 3 bis 5 Jahre verloren.
Was wird denn da festgestellt? Also was ist das Argument auf der anderen Seite? Sagt man, das hat dann größere Auswirkungen auf die Umwelt, weil Sie sagen ja, es ist im Grunde schon alles da.
Genau. Das Problem ist, dass es keinen Unterschied macht, ob ich eine Bestandsleitung ertüchtige oder eine komplette neue Leitung frei in die Landschaft baue. Das Planungsrecht geht in beiden Fällen vom gleichen Erfordernis aus. Und das ist das ganz große Problem, was wir offenbar in Deutschland ganz, ganz lange nicht erkannt haben. Jetzt mittlerweile liegt es aber auf dem Tisch, weil ganz viele sich entsprechend beschwert haben und auch große Runden schon stattgefunden haben, selbst mit dem kleinen Barkum am ganz großen Tisch. Wir halt gesagt haben, das kann nicht wahr sein, dass daran jetzt die Energiewende scheitern soll und wir darauf synchronisieren wollen und sollen und müssen laut Bundesregierung, weil wir fangen ja auch nicht an, Pkw-Zulassungen zu verbieten, weil wir auf den Autobahnen Staus haben.
Ja, ich glaube, das ist wirklich so ein bisschen das Kernproblem, was wir auch gleich nochmal ansprechen werden. Was mich jetzt nochmal interessiert, diese Ertüchtigung der Leitung hat nichts damit zu tun, dass die Übertragungsnetzbetreiber auch sagen, wir müssen dann eben ganz genau wissen, also die Stabilität des Netzes, die ist davon überhaupt nicht berührt eigentlich.
Nein, also technisch ist das alles umsetzbar und technisch ist es auch zwingend erforderlich, weil wir ansonsten, wir haben hier in der Region Nordkreis Vechta 75 Megawatt die Stunde an Zubauleistung aktuell in der Pipeline. Das ist schon eine sehr ordentliche Menge. Und das 110 kV-Netz gibt nichts mehr her, rein baulich, rein nach der alten Logik, nichts mehr her. Und der Netzbetreiber muss sagen, tut mir leid, liebe EWE als Verteilnetzbetreiber, ich kann dich nicht sichern. Das heißt, du kannst von mir keine zusätzliche Leistung bekommen. Wir würden sie gerne zur Verfügung stellen. Man möchte auch die Leitung neu bauen oder ausbauen, diese Bestandsleitung vergrößern. Sagt aber, wir müssen jetzt erstmal die Vogelwelt kartieren. Damit wir alle anderen Umweltgutachten vorlegen können, um diese Baugenehmigung zu bekommen, nur um diese Seile einzuziehen. Da wird nicht ein Mast neu gebaut.
Dann mal kurz nur so unter uns, weil das hier auch, auch letztens einer unserer Gäste, ich kann nicht mehr genau sagen, wer das war, der gesagt hat, na gut, an manchen Stellen muss man vielleicht auch einfach mal machen, weil da muss auch erstmal jemand dann dagegen klagen oder irgendwie dagegen vorgehen, vor allem wenn ja so eindeutig ist, dass da nichts zu gewinnen ist, denn die Leitung steht ja schon. Insofern,
so ist das.
Gibt es Möglichkeiten, dass Sie sagen, naja, wir können da auch einfach schon mal loslegen oder was hindert Sie daran?
Bitte keinen Aufruf zum Gesetzesverstoß.
Nein, ich frage nur mal.
Es hört ja keiner zu und es sieht uns vermutlich auch keiner. Ich lasse mich immer sehr gerne.
Sieht vielleicht keiner, wenn Sie das machen.
Noch nicht. In einer Woche sieht es wahrscheinlich anders aus.
Ja, ich lasse mich da ganz gerne auch zu klaren Aussagen hinreißen. Also ich glaube, wenn das nur ein Barkummer-Problem wäre, dann hätten wir es lange gelöst und dann hätten wir auch niemanden gefragt, weil es einfach Sinn macht. Ne? Also wir denken hier vor Ort einfach viel stärker vom Ergebnis her. Vielleicht auch deswegen, weil wir nicht so auf dem ganz großen Radar sind und einfach in Ruhe gelassen werden mit dem, was wir da tun, weil es auch sinnvoll ist. Punkt. Das ist natürlich bei einem 110 kV-Netzbetreiber, der da durchaus ja mehrere Millionen Euro verbaut, vielleicht sogar noch mehr, ich kann den Betrag nicht mal ermessen, natürlich dann eine andere Grundlage, dass er abgesichert haben muss, dass seine Investition auch steht. Das kann ich alles total nachvollziehen. Einzig, was ich nicht nachvollziehen kann, ist, dass das Problem seit mehreren Jahren bekannt ist und keiner, egal wer welcher Couleur an welcher Regierung beteiligt war, bislang gesagt hat, solche Themen müssen ausgeklammert werden. Das muss ohne entsprechende Planfeststellungsgenehmigung, also ohne Baugenehmigung gehen können, solange es keinen Eingriff gibt. Ich sehe hier keinen Eingriff. Ein zusätzliches Kabel dient eigentlich eher noch für warme Füße für zusätzliche Vögel, weil die haben dann eben nochmal die Möglichkeit, da drauf zu sitzen. Ansonsten wüsste ich nicht, wo da in irgendeiner Art und Weise ein Umweltbezug betroffen sein könnte.
Ich finde das nur interessant, weil Tesla zum Beispiel ja in Grünheide auch schon mal angefangen hat zu bauen damals, ohne eine Genehmigung zu haben. Also da gibt es schon auch andere, die sehr bereit sind, diese Risiken einzugehen. Ja. Deshalb fand ich diesen Gedanken an der Stelle interessant.
Das ist vielleicht auch eine Frage der Kassen.
Ja, vielleicht. Jetzt haben Sie aber schon mehrfach eigentlich diese Parallele gezogen. Sie haben es jetzt mit den Autobahnen gemacht und dafür gibt es ja zum Beispiel jetzt auch eine Neuerung, dass man sagt, das ist von überragendem öffentlichen Interesse, alles was Infrastruktur ist, da muss man nicht mehr ganz so sehr ausgleichen mit anderen Naturflächen, also hat da ordentlich dran geschraubt, damit das einfacher wird. Wäre das etwas, was Sie sich wünschen würde, dass Sie eben sagen, genau diese große Diskussion, die wir jetzt auf Bundesebene haben, verlangsamen wir den Netzausbau, verlangsamen wir den Ausbau der erneuerbaren Energien, um mit dem Netzausbau hinterherzukommen.
Das wäre wirklich fatal, wenn wir den Netzausbau verlangsamen.
Ja, aber wirklich. Oder beschleunigen wir den Netzausbau, um da diese unterschiedlichen Geschwindigkeiten, von denen immer die Rede ist, aneinander anzupassen. Was genau bräuchten Sie dafür? Also wäre das vergleichbar?
Ja, ich bin mal ganz direkt. Mir hilft jede Planungserleichterung. Klar, mir wie den Netzbetreibern, wie allen anderen. Die größte Planungserleichterung ist aber der Planungsverzicht. Also in so einem Fall, wo ich einfach sage, da ist eine Leitung vorhanden, es wird kein Mast dazu gebaut, es geht nur um ein zusätzliches Paar Leiterseile, da will ich gar nicht mehr, und das sage ich so klar und deutlich, ich glaube, wie es sich auch die Übertragungsnetzbetreiber wünschen, da will ich gar nicht mehr drüber nachdenken müssen, ob ich noch irgendeine Planungserleichterung brauche, da will ich gar nicht planen. Da möchte ich gar keine Baugenehmigung beantragen, / bekommen, weil es für mich Unsinn ist. Also das überragende öffentliche Interesse, völlig klar, gehört hier hin. Das ist Stromnetzinfrastruktur. Das ist genauso wichtig wie jede Kriegsinfrastruktur oder sonstige Dinge.
Sie
ist zu bauen. Punkt. Ne? Und gerade wenn ich solche Vorhaben habe, da bin ich dabei und sage, weg. Da bin ich auch als Kommune dabei und sage, ich will hier gar nicht mitreden. Baut die Leitung. Wir brauchen sie. Punkt. Das ist was anderes. Und da gebe ich schon auch recht, wenn ich jetzt völlig in die freie Landschaft eine komplett neue Leitung ziehen muss, da muss ich schon mal hinschauen und sagen, es passt jetzt nicht so gut ins Naturschutzgebiet oder ins FFH-Gebiet, alles klar. Da ist selbst der CDU-Mann dann so weit, dass er sagt, ja, da sollten wir schon nochmal hinschauen. Aber alles andere, und darum geht's im Wesentlichen in unserer Region und darüber hinaus, also diese 110 kV-Netzebene, die ist ganz häufig nur mit einem Leiterpaar belegt, da ein zusätzliches dran zu bekommen, ist relativ einfach möglich. Und das boostet die Energiewende und den Netzausbau in einem Wahnsinnstempo. Da müssen wir ran.
Und welches Gesetz muss dafür geändert bzw. gestrichen werden? Oder könnte sich auch Frau Reiche oder sogar der Bundeskanzler hinstellen und sagen, sie haben unsere Unterstützung, um auch diese Investitionen abzusichern. Für sowas wird niemand abgestraft.
Naja, es wäre auf jeden Fall mal eine klare Aussage. Und mir als Gemeinde würde das reichen. Ich weiß nicht, ob es den Übertragungsnetzbetreibern reicht. Aber so eine öffentliche Aussage zu tätigen, hat ja schon auch Gewicht. Und das wäre auf jeden Fall ein sehr, sehr großer erster Schritt. Fakt ist, dass wir gerade eruieren, auch zusammen mit dem Ministerpräsidenten hier in Hannover in einer Runde, was ist zu tun, was kann das Land tun und was muss der Bund beisteuern, damit eben dieses Thema schnellstmöglich abgeräumt wird.
Also Sie wissen auch nicht genau, welches Gesetz man dafür anpacken muss.
Ja, ich bin jetzt auf der lokalen Ebene so weit weg von diesem großen Radar, dass ich jetzt nicht dezidiert sagen kann, welches Gesetz es sein muss. Das wird gerade tatsächlich eruiert und ich bin mir sicher, dass wir in 14 Tagen mehr wissen. Weil wir in 14 Tagen die nächste Runde in dieser, ja, ich sag jetzt mal, Arbeitskreisebene haben mit Netzbetreibern, mit Ministerpräsident und so weiter.
Also wenn der Podcast veröffentlicht wird, ist es, glaube ich, noch eine Woche, wenn ich jetzt im Kopf richtig gezählt habe. Sie hatten gesagt, dass das Thema nicht angegangen wurde in den vergangenen Jahren, egal welche politische Couleur da auf Bundesebene regiert hat. Haben Sie eine Erklärung mal bekommen, warum man sich damit bisher nicht beschäftigt hat?
Eine Erklärung nicht. Das wäre jetzt Kaffeesatzleserei auch von meiner Seite. Ich weiß natürlich, dass man sich in den letzten Jahren mit ganz vielen Themen beschäftigt hat. Ich weiß aber auch, dass die Flughöhen in Berlin manchmal so hoch sind, dass die, ja, ich sage jetzt mal, Realität vor Ort in den Kommunen gar nicht gesehen wird und auch wenig in die unmittelbare Kommunikation eintritt. Das hat so ein bisschen was zu tun mit Verbänden, mit Kommunikationsebenen, mit Verfassungsrang. Also Bund spricht mit Land, aber Bund spricht nicht mit Kommune und ähnliche Hierarchien. Und dann sind unsere Spitzenverbände natürlich da, die kriegen das durchaus von den Kommunen gespiegelt. Aber bis diese Ebenen dann nach oben durchgelaufen sind und bis der Deutsche Städte- und Gemeindebund dann ein Papier erlassen hat, was dann auf ministerialer Ebene ankommt, ist da so viel.
Also auch da ist es bürokratisch. Sein,
so viel weichgespült, dass das gar nicht so ankommen kann, wie es eigentlich ankommen müsste. Und es gibt die wenigsten Abgeordneten, die wirklich derart gute Drähte nach unten haben, wie andersrum die Kommunen in die Bundestagsebene oder auch in die Bundesregierungsebene. Da will ich gar nicht meckern. Das funktioniert bei uns sehr, sehr gut. Aber auch da muss man sagen, da sind dann die Fachpolitiker unterwegs, dass wir weitergegeben. Manchmal habe ich so dieses Gefühl oder die Sorge, dass die Realität nicht immer in den ministeriellen Ebenen ankommt.
Wir haben jetzt ein bisschen mehr als ein Jahr Schwarz-Rot hinter uns. Wie zuversichtlich sind Sie denn, dass es mit der aktuellen Bundesregierung noch was wird bei solchen Themen?
Ach, ich bin als Bürgermeister Grundsatzoptimist. Wenn ich das nicht wäre, könnte ich diesen Job nicht machen. Und insofern hoffe ich auch auf die Erkenntnis, dass die Gesetzesideen, die aktuell in der Diskussion stehen, die auch schon lange diskutiert werden und sehr kontrovers diskutiert werden, noch an der einen oder anderen Stelle entsprechend nachgearbeitet werden. Es gäbe da die ein oder andere Stelle, die da erforderlich ist, nach meiner Einschätzung. Und dann kriegen wir da sicherlich auch wieder etwas mehr Tempo auf die Autobahn oder auf die Stromautobahn. Fakt ist, dass die Vorschläge, die jetzt da sind, natürlich deswegen auch so lange liegen, weil sie einfach noch Unzulänglichkeiten an der einen oder anderen Stelle haben.
Und weil es so spannend ist, Sie selbst gehören der CDU an. Wir haben es gesagt, Ihre Gemeinde ist größtenteils bei der Union beheimatet.
Ja.
Die Umfrage von unseren RTL- und Stern-Kollegen zu Katharina Reichelt, das sind ja wirklich vernichtende Ergebnisse, muss man ja sagen. Wenn 75% der Befragten sagen und darunter auch 2/3 der Unionsangehörigen sind, sie ist eigentlich eine Fehlbesetzung für den Job. Man hat sich ja viel von ihr versprochen, gerade weil sie auch aus der Energiewirtschaft selbst kommt. Brauchen wir eine andere Wirtschafts- und Energieministerin, um diese Aufgaben noch zu bewältigen?
Wir brauchen auf jeden Fall ein Stück weit Kurswechsel in der Sachlichkeit und in der Fachlichkeit, weil ich glaube, wir denken zu sehr vom Engpassnetz und zu wenig von den Chancen, die sich aus Erneuerbaren ergeben, wenn man sie viel systemischer auch auf kommunaler Ebene denkt, als dass das bislang der Fall ist. Ich glaube, deswegen sind wir auch ein Stück weit vielleicht Vorreiter. Andere sagen gallisches Dorf, gefällt mir ehrlich gesagt sogar ein bisschen lieber. weil wir einfach sagen, wie können wir das, was hier produziert wird, möglichst gewinnbringend einsetzen und wie können wir noch mehr davon bekommen, um am Ende wiederum, ich sage jetzt mal, Wachstum und Wirtschaftskraft zu generieren. Das funktioniert hier, weil wir dafür bekannt sind, das so zu tun. Wir haben hier Unternehmensansiedlungen, die nur aufgrund dieser Energiethematik zu uns kommen und gerade vorbereiten, auch zu bauen. Tolle Story, Recycling-Unternehmen, Elektrokomponenten, Zurückgewinnung von Edelmetallen bis hin zu seltenen Erden. Also das ist gigantisch, kommt alles nur aus dem Energiethema und das ist so mein Erfahrungswert. Wenn man das richtig anpackt, kann das zum ganz anderen Gamechanger werden, als das, was wir aktuell so erleben, von wegen Wirtschaftskrise erneuerbaren Abbau, so will ich es vielleicht mal stoppen.
Sein, dass die Tatsache, dass so viele Gewerbe und Unternehmen inzwischen sagen, wir machen das wegen der erneuerbaren Energien, nicht trotz der erneuerbaren, weil ich das an vielen Stellen höre, aus vielen Regionen Deutschlands, die sind ein absoluter Wachstumsfaktor aktuell, dass das auf Bundesebene nicht so richtig wahrgenommen wird. Das erscheint mir immer sehr frustrierend.
Absolut. Das ist ein Riesenproblem. Ich kann es auch nicht, ehrlich gesagt, nicht verstehen, weil normalerweise müsste das ja nach oben auch durchgestochen werden, ob es von den IHKs sind oder von welchen Wirtschaftsverbänden auch immer.
Naja, da muss man, glaube ich, an der Stelle schon einmal noch reingehen, dass natürlich insbesondere von den Industriestandorten und den großen Chemie- und auch Stahlunternehmen, da der Widerstand auch aus der Automobilindustrie mal mehr, mal weniger, da ist man sich ja auch nicht so ganz einig. Ich glaube auch, dass es gibt einfach eine riesen Bandbreite in der deutschen Wirtschaft, darf man nicht unterschätzen. Aber es bleibt natürlich immer ein großes Argument, wenn eine BASF sagen kann, na gut, das sind halt hier jetzt gleich mal 6.000 Arbeitsplätze, die da auf dem Spiel stehen. Das sind dann, wäre fast ihre gesamte Gemeinde. Ich fürchte, ja, dass natürlich. Das manchmal den Anruf im Bundeskanzleramt oder im Wirtschaftsministerium
eine
etwas
Frage, wer die Telefonnummer
mehr Gewicht dann, verleiht. Ja.
Also es sind natürlich die Prozesse, die dahinter stehen. Klar, es ist so, wer unglaublich viel thermische Energie benötigt, bekommt über kurz oder lang Probleme, es nur mit Erneuerbaren decken zu wollen. Da brauche ich immer noch Substrate und Substituierungsmöglichkeiten. Das ist vollkommen klar. Fakt ist aber, das, was ich hier vor Ort sehe, ist vor allen Dingen eben Kreislaufwirtschaft und Logistik. Und die machen sich gerade immer stärker auf den Weg, natürlich jetzt auch getrieben durch Iran in den letzten Monaten und den extrem hohen Spritpreisen, zu sagen, vielleicht ist Elektro doch eine Option, vor allen Dingen, weil ich Elektro in meiner Hand habe, wenn ich das dann koppel mit erneuerbare Speicher etc. Und so sind wir ja auch angefangen und haben gesagt, ich finde es urkonservativ, wenn ich weiß, dass ich meine Basis, nämlich die Energieproduktion, in der eigenen Hand habe und damit auch weiß, wie hoch meine Kosten sind. Ich glaube, da gibt es ein starkes Umdenken, Klammer auf, chemische Industrie, Prozesse, immer noch ein großes Problem. Auch da wird an Lösungen gearbeitet. Da wird auf Dauer wahrscheinlich Wasserstoff auch nicht ausreichen. Da muss man auch mal ehrlich sein und wenig träumen. Aber in vielen anderen Bereichen wird es auf der Basis von Erneuerbaren erheblich günstiger werden, erheblich sicherer werden. Und man hat diese ganzen Turbulenzen und Schwankungen nicht, die da international stattfinden. Und das ist das, was mir so ein bisschen Fragezeichen auf die Stirn setzt, weil man immer noch so das Gefühl hat, das soll jetzt deutlich zurückgefahren werden. Natürlich haben wir es vielleicht auch ein Stück weit extrem übertrieben in den Jahren davor, Zubau um jeden Preis, ganz egal, was kommt, ob es sinnvoll ist oder nicht. Und da setze ich auch ein und sage, naja, also unsere Konzepte sind deswegen sinnvoll, weil die Energie möglichst stark und viel vor Ort auch genutzt wird. Das ist, glaube ich, so der Ansatzpunkt. Wir haben, vielleicht, wenn ich da nochmal ausführen darf, wir wollen jetzt eine Windenergieanlage in ein Gewerbegebiet bauen, weil wir sagen, besser geht nicht, dann habe ich keine Netzprobleme, der Strom ist gleich weg. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie schwer das ist, eine Windenergieanlage in ein bestehendes, planungsrechtlich abgesichertes Gewerbegebiet zu bauen. Können Sie sich nicht vorstellen.
Also noch schwieriger als ein Leiterseil, oder?
Ja, ist im Prinzip dasselbe Spiel. Wir müssen den Bebauungsplan ändern, Beteiligungsrunden noch und nöcher fahren, Landschaftsbildanalysen aufzeigen, weil auf einmal ja kein 20 Meter Hallengebäude in diesem B-Plan entsteht, sondern eine 260 Meter hohe Windenergieanlage.
Das ist aber jetzt nichts, was zuletzt schwieriger geworden ist, weil ja tatsächlich auch der Vorwurf im Raum steht, Sie haben es eben auch nochmal selbst gesagt, dass durch die aktuelle Bundespolitik wirklich auch an vielen Stellen ausgebremst wird. Spüren Sie das auch schon oder hat das damit nichts zu tun, sondern das sind noch die Altlasten?
Also das mit der Windmühle ins Gewerbegebiet, da hat die Bundesregierung jetzt nichts mit zu tun, ganz im Gegenteil. Das wäre vorher genauso kompliziert gewesen. Stichwort Ausbremsen sind natürlich die beiden Gesetzespakete, Netzpaket und EEG 27, die jetzt draußen sind, auch schon lange draußen sind und auf deren Grundlage sich natürlich Projektierer gerade extrem schwer tun, zu kalkulieren, auf welcher Grundlage kann ich hier überhaupt einen Geschäftsbetrieb darstellen. Insbesondere bei Wind. Bei PV mag das vielleicht noch einfacher gehen. Wir haben gerade 280 Hektar Windvorrangfläche hier in unserer Gemeinde ausgewiesen. Das sind ungefähr 3,6% unseres ganzen Gemeindegebietes. Und wir könnten hier durchaus 20 neue Windenergieanlagen bekommen. Ich wage gerade die Prognose, wir werden möglicherweise gar keine bekommen. Mhm. Weil auf der Grundlage von Redispatch Ideen des Netzpaketes überhaupt keine Bankability mehr da ist für diese Projekte. Also die Bank gibt ja dann Kredite, wenn sie weiß oder wenn sie einschätzen kann, das Geld kommt auch wieder. Mit dem jetzt vorhandenen Redispatch-Vorbehalt ist eben nicht sicher, ob und vor allen Dingen wie viel wiederkommt. Und dann wird die Bank sagen, der Zins muss dementsprechend hoch sein, dass die Projekte sich nicht mehr rechnen. Hinzu kommen die Ausschreibungsergebnisse, die immer niedriger werden. Und beides wird toxisch sein für das Thema Windenergie onshore in allen Hemisphären.
Können Sie das nochmal genau erklären? Die Erzählung ist ja eigentlich, dass erneuerbare Energien jetzt auch schon marktreif sind und sich da einfach durchsetzen können. Warum ist das nicht mehr möglich, wenn dieser Redispatch-Vorbehalt kommt? Was macht es dann so schwierig? Warum ist Wind dann, lohnt sich das nicht einfach, wie Sie es auch beschrieben
also,
haben?
Also ja, im Moment haben Sie in ganz unterschiedlichen Abstufungen, weil je nachdem, wann Sie die Genehmigung bekommen haben. Ich selber bin ehrenamtlicher Geschäftsführer eines Windparks. Bei uns ist das nicht ganz so drastisch wie die letzten, die gekommen sind. Also im Moment ist es so, dass Sie eine Entschädigungszahlung bekommen, wenn die Windenergieanlage ins Negative dreht und abgeschaltet wird, weil der Direktvermarkter sagt, wir haben so viel Strom, ich kriege keinen Erlös mehr, ich muss Strafe zahlen, wenn er ins Netz eingespeist wird, also stell aus. Und dann gibt es eine Entschädigungszahlung für diesen sogenannten Redispatch, der sich im Moment aber an dem sogenannten Monatsmarktwert orientiert. Also der ist nicht festgelegt im EEG, das weiß man nicht genau, was es da gibt. Aber es gibt zumindest etwas. So, neuerdings, demnächst soll es Gebiete geben, die aufgrund ihrer starken Energieeinschränkungen, Netzverfügbarkeit, wie auch immer, ab einem gewissen Grad
nur kurz gar zur keine Übersetzung, das heißt Gebiete, in denen sehr viele erneuerbare Energien sowieso schon im Netz sind und das Netz nicht entsprechend ausgebaut ist, da wünscht sich ja Frau Reiche, soll bitte nicht so viel ausgebaut werden oder zumindest möchte man das dann nicht auch noch unterstützen.
Dort soll, glaube ich, der Verteilnetzbetreiber das Recht bekommen, dass er entscheiden kann, ob angeschlossen wird oder nicht, glaube ich.
Richtig, und da diese Gebiete noch nicht ganz klar umrissen sind, wo ist jetzt, wie gesagt, welcher Kreis, in welchem Fall trifft das zu und vor allen Dingen wann? Und wie entwickelt sich das, wenn ich jetzt auf einmal meine 20 Windmühlen in der Gemeinde bekomme? Kann das dann zu einer Region führen, die dann trotzdem in diesen, die am Anfang noch nicht da ist, aber später reinkommt, sodass die Projekte, die später kommen, möglicherweise nicht mehr realisiert werden können? Also es gibt unglaubliche Unsicherheiten und diese Unsicherheiten führen dazu, dass eben kein Kapital mehr generiert wird.
Das heißt aber, Proteste von Ihren Mitbürgern, die sind eigentlich gar kein Thema mehr gegen Windräder?
Seltsamerweise nein. Wir haben, und das kann ich auch, da sind wir durchaus ein Stück weit Saulus und Paulus zugleich. Wir haben von 2011 bis 2022 einen Windpark entwickelt, hier zusammen mit der EWE. Es sollten 8 Anlagen entstehen. Entstanden sind am Ende 3. Warum? Weil 24 Anlieger geklagt haben und der NABU Niedersachsen. Mhm. Ein erneuerbare Energienprojekt kaputt geklagt haben. So. Grund war, und da muss ich mir auch selber an die eigene Nase fassen, offenbar haben wir die Glaubwürdigkeit noch nicht gehabt zum damaligen Zeitpunkt, dass wir möglichst viel aus dieser Energie auch vor Ort an Wertschöpfung generieren wollen. Das hat man uns nicht abgenommen, deswegen hat man das geklagt. Jetzt sind es am Ende 3 Anlagen geworden. In dem Planverfahren, was dahinter hing, gab es Bürgerproteste, Beteiligungsverfahren. Also das war nicht lustig. Das war auch nicht vergnügungssteuerpflichtig, so heißt es im kommunalen Bereich dann immer. Aber diese Situation hat sich um 180 Grad gedreht, denn diese 280 Hektar Windvorrangflächen, die wir gerade ausgewiesen haben, für diesen ganzen Prozess, der über 3 Jahre ging, habe ich offiziell an Stellungnahmen 3 bis 5 ansatzweise kritische Stellungnahmen erhalten. Am NABU-Kreisverband Vechta habe ich gar keine kritische Stellungnahme mehr erhalten.
Und kommen die Leute, vielleicht auch die damals sich dagegen gewehrt haben, auch zu Ihnen und sagen, wir haben uns geirrt, das hat ja der Kommune total geholfen?
Ne, das so weit würde ich jetzt auch nicht gehen. Also die einige sind immer noch sehr stark und strikt gegen Windenergie. Das ist aber was Persönliches, das ist jetzt nichts Objektives, würde ich mal nennen, aber eine durchaus größere Zahl ist jetzt auch dabei und sagt, naja, alles gut soweit und machen wir weiter. Also jetzt können wir starten, weil wir eben auch andere Hebel haben. Wir haben Beteiligungsgesetze des Landes Niedersachsen, die uns und auch die Bürger beteiligen. Wir haben selber eine Energiegenossenschaft, die wir quasi als Bürgerbeteiligungsvehikel einsetzen können. Also da ist unglaublich viel passiert, nicht nur von uns selber, sondern auch von Landesseite, von ganz vielen Partnern und Beteiligten. Und das hat, denke ich, alles insgesamt aufs Konto eingezahlt und sicherlich auch ein Stück weit der Ukraine-Krieg, der natürlich Strom nochmal auf eine ganz andere Ebene gesetzt hat.
Wir sind ja aufmerksam geworden auf Sie und auf Bakum durch eine Umfrage mit dem Namen Kommunale Energiepolitik. Die wurde durchgeführt von den Verbänden Heimatwurzeln und der Initiative Klimaneutrales Deutschland. Die haben 600 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in Deutschland befragt. Unter anderem eben auch zur Akzeptanz der Energiewende. Was läuft gut, was läuft schlecht? Man hat es jetzt schon bei Ihnen rausgehört. Die generelle Akzeptanz für die Energiewende bei Ihnen in der Gemeinde, in der Kommune, die ist nach wie vor gegeben. Eigentlich sogar sehr gut.
Sogar extrem gut. Die Menschen sind stolz auf ihre Gemeinde, auf das, was wir tun, auf die Art und Weise, wie wir es tun. Und das zahlt natürlich auch aufs Konto Akzeptanz ein. Das ist ganz klar. Und hier ist es mittlerweile so, weil es eben den einen oder anderen Fernsehbericht gab, weil man mal im Radio war und wie auch immer, ist das eine ganz andere Identität auf einmal geworden. Mit der Gemeinde, mit dem Thema Energiewende und natürlich auch mit dem aufgrund des Projektes, das wir eben durchgeführt haben zum Thema Energy Sharing, wo wir eben doch 40 Bürgerinnen und Bürger mitgenommen haben und gesagt haben, lass uns das mal ausprobieren, was wäre, wenn zu spielen. Und das zahlt alles auf das Konto Akzeptanz ein. Und das hat unglaublichen Wandel hier bei uns in der Gemeinde gegeben. Das muss man ganz klar und ehrlich so sagen.
Und zahlt es auch ein bisschen auf das Parteikonto sozusagen ein? Oder schadet da eher, dass es so eine insgesamte Erzählung gibt? Können Sie mich auch gerne korrigieren, wie Sie es wahrnehmen? Vor allem von der Union in den letzten Jahren, nicht von allen, aber das, was sehr stark wahrgenommen wurde, die immer sehr kritisch gegenüber den erneuerbaren Energien ist und sich anfühlt.
Hashtag
ganz ehrlich, mich ärgert das sogar ein Stück weit, weil ich finde, erneuerbare Energie hat was total Konservatives. Und wir Konservativen haben uns das Thema von anderen nehmen lassen. Und das ärgert mich am allermeisten in der Strategie. Jetzt scheint es auf Bundesebene einfach zu wenig Leute zu geben, die das so sehen. Und die da Mitstreiter auch sein wollen und sein können. Und sehr viele, sicherlich auch aufgrund der Struktur im Bereich Netzbetrieb, kommunaler Versorgungsbetrieb, die da schlicht und ergreifend auch einfach ein Stück weit Angst haben, dass eben die Dividenden schmaler werden, die dann wieder in kommunale Haushalte einfließen. Das kann ich mir alles so nur zurecht stricken, weil ich das nicht verstehen kann. Also für mich ist das ein urkonservatives Thema und wir haben uns das einfach nehmen lassen und das kriegen wir auch nicht wieder zurück, weil der Markenkern ist jetzt einfach bei einer anderen Partei und deswegen wird es natürlich immer schwierig für die Union, wenn es heißt, das Thema muss in irgendeiner Art und Weise systemisch zusammengebracht werden, weil da kommt natürlich immer die andere Seite und sagt, jetzt wollen sie ausbremsen. Ein Stück weit kommt es nicht nur so rüber, weil eben durch diese Gesetzespakete nicht nur dieser Eindruck entsteht, sondern vermutlich diese Reaktion auch erfolgen wird, die ich gerade geschildert habe. Und das ist das, was mich ein Stück weit, nicht nur ein Stück weit, aber in dieser Runde sind wir ganz unter uns, Herrgott. Also es ist ein bisschen mehr als ein Stück weit.
Und ist das etwas, was Sie bei sich in der Gemeinde besprechen können? Also nochmal, 76,4% wählen da ja nach wie vor die CDU, auch wenn das leicht nachgelassen hat. Offenbar 81,6% waren es noch 2016.
Das sind Wahlergebnisse, nach denen sich viele Parteien in vielen Kommunen und Gemeinden wirklich sehnen.
Ja, kommt drauf an, in welche Richtung. Aber
ja, ich dachte jetzt an die SPD.
Jedenfalls ist das ja etwas, wo ja dann sehr viele CDU-Mitglieder bei Ihnen sagen müssten, warum holen wir uns das nicht zurück? Sehen Sie da noch eine Chance, dass das Thema künftig auch wieder mit der CDU verbunden werden könnte?
Ach, ich glaube, dafür braucht es Köpfe. Wenn es diese Köpfe gäbe und man das eben auch nachhalten kann, ja, unter dem Motto, der steht dafür, weil er es wirklich so meint und weil er es auch schon umgesetzt hat. Ich glaube, dann geht da schon was. Hier bei uns zahlt das aufs Konto ein, weil wir einfach unglaublich nah an den Menschen sind. Das liegt natürlich auch an der Größe. Natürlich kann ich 7.000 Einwohner anders in Anführungsstrichen bespielen als 700.000. Da trifft man sich nicht nur, wenn man die Kinder zur Schule bringt oder zur Kita, sondern auch anders. Dann macht es das insgesamt leichter. Ich muss noch was zu den 76,4 sagen. Sie sagten ja schon, es ist tatsächlich das schlechteste Ergebnis aller Zeiten für die CDU gewesen.
Das ist grausam.
Ich bin mal 2001 in den Gemeinderat gewählt worden. Da lag das Wahlergebnis noch bei 89%. Und wir hatten auch nur eine Fraktion. Mittlerweile haben wir drei Fraktionen.
Ja. Und wie erklären Sie sich, dass das so stark nachgelassen hat?
Das ist der Untergang des Abendlandes hier. Ja. Nein, Quatsch. ich glaube, es ist auch ein Stück weit kommunale Teilhabe. Dass sich da ein bisschen mehr Farbenlehre und ein bisschen mehr aufsplittert, ist in Ordnung. 2001 war so ein Sonderfall mit der einen Fraktion, gebe ich auch zu. Aber zwei hatten wir dann doch immer. Jetzt ist eben 2021 die grüne Fraktion mit dazugekommen. Ja, und der Vorteil war, wir haben eben kein AfD-Ratsmitglied mehr. Also von daher muss man auch sagen, das ist hier, wie es der ein oder andere Einwohner sagt, AfD-freie Zone. Wenn Sie mir noch einen Satz erlauben, der auch eben aufs Konto einzahlt, 2021 bin ich auch gewählt worden. Und ich habe es noch ein bisschen drüber geschafft. Also es sind, glaube ich, um die 94,5% gewesen.
Glückwunsch. Und
das war schon
der
verknüpft.
Der Satz ist noch erlaubt. Ja.
Danke. Das war schon miteinander verknüpft. Also da ging das schon los mit dem Thema Energie. Wir haben es aber seitdem extrem auch nach vorne gepusht und nochmal weiterentwickelt. Und ich glaube, es wird dann jetzt 2026, wir haben im September wieder Kommunalwahl, wird es auch aufs Konto aller einzahlen, die das und diesen Kurs eben mitgetragen haben. Und da muss ich auch ein ganz großes Dankeschön loswerden an unseren Rat. Das ist klasse, wie hier Zusammenarbeit funktioniert. Hier wird nicht gegeneinander gearbeitet, sondern mit. Und das auf allen Farben, in allen Lehren, egal wie. Und im Nachhinein trifft man sich dann immer nochmal auf den Schnack und auf ein Getränk. So wie das sein soll. Also hier gibt es keinen Streit und keinen, ja.
Dann sind wir gespannt, wann wir Sie auf Bundesebene sehen können. Tobias Averbeck, vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Ich lasse Ihnen jetzt keine Chance noch zu antworten.
Vielen Dank auch von mir. Und ich nehme auf jeden Fall eine neue Botschaft für die Energiewende mit. Mehr Leiterseile für warme Vogelfüße.
Das hatten wir auch noch nicht. Ist gut.
Ja. Also das Thema kam tatsächlich vom Netzbetreiber.
Das
habe ich geklaut.
Für den nächsten Wahlkampf, falls es mal unter 75% werden, einfach das aufschreiben. Dann haben sie auch die Labor an Bord, glaube ich.
Dann geht das auch gut.